NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Juli 1933. Das Reichskonkordat zwischen Deutschland und dem Vatikan wird unterzeichnet.
Eine feierliche Zeremonie, Unterschriften auf Pergament, Austausch von Geschenken. Das Großkreuz des päpstlichen Piusordens gegen eine meterhohe Marienstatue aus Meißner Porzellan. Die beiden Hauptakteure an diesem 20. Juli des Jahres 1933 im Vatikan:
Franz von Papen, Vizekanzler im Kabinett Hitler.
Und der Unterhändler des Papstes:
Eugenio Pacelli.
Als Kardinalstaatssekretär, quasi der Außenminister Pius XI. 1939 wird er selber zum Papst und der Welt ein Rätsel aufgeben, bis heute. Warum er schweigt, dieser Pacelli alias Pius XII., schweigt zum Mord an Millionen von Juden.
Ein Stellvertreter Christi, der das vor Augen hat und dennoch schweigt, aus Staatsräson.
Wenige haben mit dieser Frage so schmerzlich und so polemisch gerungen, die Öffentlichkeit so sehr erregt, wie der Dramatiker Rolf Hochhuth mit seinem Stück »Der Stellvertreter«. Hier ein Ausschnitt aus der Uraufführung 1963.
Ich frage mich, ob er jemals in einem einzigen Opfer Hitlers den Bruder sehen konnte, seinesgleichen. Die Opfer Hitlers, hat er sie wirklich vor Augen?
Vor seinem Pontifikat und vor seiner Zeit als Kardinalstaatssekretär war Pacelli 12 Jahre lang Nuntius, also vatikanischer Botschafter, erst in München, dann in Berlin, von 1917 bis 1929. Gerne hätte er damals schon ein Konkordat mit Deutschland geschlossen. Doch in der Weimarer Republik, die sich weitgehend säkular verstand, hätte ein solches Abkommen nie eine Mehrheit gefunden. Jetzt aber im Frühjahr 1933, kaum dass er ins Amt gewählt ist, macht Hitler dem Vatikan eine Offerte. Er hofft, dadurch salonfähig zu werden, erklärt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Es ist der erste internationale, völkerrechtlich bindende Vertrag des neuen Regimes, das ja, schwäbisch gesagt, ein gewaltiges Geschmäckle hat, mit der moralisch unangefochtenen Autorität des Heiligen Stuhls. Also, wenn Hitler einen Vertrag mit dem Papst schließen kann, beziehungsweise der Papst einen mit Hitler, ja, wer sollte dann mit Hitler nicht politisch, diplomatisch zusammenarbeiten können? Also, ein ungeheurer Erfolg auf dem politischen Parkett, das darf man nicht unterschätzen.
Für den Heiligen Stuhl sieht die Sache allerdings anders aus.
Für Pius XI. War es völlig klar, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Wenn man mit Hitler verhandelt, einen Vertrag mit ihm abschließt, dann verhandelt man mit dem Teufel.
Warum tut der Papst das mit dem Teufel paktieren?
Es geht ihm um die Sicherung der Seelsorge und das hat er in einer Audienz relativ klar gesagt. Er sagt nämlich, wenn es darum ginge, nur eine einzige Seele zu retten, dann würden wir sogar mit dem Teufel in Person verhandeln.
Hinter der Sorge des obersten Hirten um das Seelenheil seiner Schäfchen steckt nicht zuletzt Angst. Angst vor einem neuen Kulturkampf, wie unter Bismarck, als Klöster und katholische Schulen geschlossen wurden, Pfarrstellen nicht besetzt und Katholiken vielfach nicht getauft, getraut oder kirchlich beerdigt, als es hieß,
die sind die 5. Kolonne Roms, wenn du katholisch bist, kannst du nicht gescheit deutsch sein. Das hat ja zu einem Trauma geführt und es wurde ja versucht, im Ersten Weltkrieg das Ganze aufzuarbeiten, indem die Katholiken sich als besonders engagierte Soldaten gezeigt haben.
Vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrung hofft man in Rom, ein Konkordat könne Garant sein für die Ausübung der Seelsorge in Deutschland. Dazu kommt, Hitler wettert gegen die Bolschewiken. Das ist dem Pontifex höchst willkommen, verbreiten doch die Roten einen gefährlichen Bacillus, den Atheismus.
Hitler ist der einzige Staatsmann, der öffentlich gegen den Kommunismus redet. Bisher war das dem Papst allein überlassen.
So wird also gefeiert nach der Ratifizierung des Konkordats. Die deutschen Bischöfe rufen zu Dankgottesdiensten auf.
Für Christi Reich in einem neuen Deutschland.
Die Berliner Hedwigskathedrale ist mit Flaggen katholischer Vereine und NS-Fahnen geschmückt. Auf dem Platz davor versammeln sich Gläubige gemeinsam mit Truppen von SS und SA.
Hey,
Protest regt sich nur vereinzelt.
Ich war damals erschüttert.
So der Priester Karl Klinkhammer, der wiederholt von den Nazis drangsaliert und in sogenannte Schutzhaft genommen worden ist.
Hat doch der damalige Bischof von Aachen Vogt ein Telegramm an den Führer geschickt des Inhalts: Diözese und Bischof werden am Aufbau des neuen Reiches freudig mitarbeiten.
Wie freudig die deutschen Bischöfe mitarbeiteten und vor allem warum, war unter Historikern lange umstritten. Hubert Wolf von der Universität Münster rekapituliert.
Es gibt drei Ereignisse im Frühjahr 1933. Erstens die Zustimmung der katholischen Zentrumspartei zum Ermächtigungsgesetz. Dadurch wird die Zweidrittelmehrheit möglich und Hitlers Diktatur wird im Grunde legal.
Hitler braucht die Stimmen des Zentrums und schmeichelt sich ein in seiner Regierungserklärung vom 23. März 1933, unmittelbar bevor eben mithilfe des Zentrums jenes Gesetz verabschiedet wird, das den Reichstag entmachtet und dem Führer unkontrolliert die Regierungsgewalt überlässt.
Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Einfluss einräumen und sicherstellen. Ebenso legt die Reichsregierung dem Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes dies. Den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten.
Punkt 2, 28. März 1933.
Die Rücknahme der Verurteilung der Bischöfe des Nationalsozialismus und damit die Möglichkeit für Katholiken Mitglied in der NSDAP zu werden.
Bis dato ist ihnen das untersagt. Parteiangehörigen werden die Sakramente verweigert. Doch dann, 5 Tage nach dem Ermächtigungsgesetz, hebt die Deutsche Bischofskonferenz das Verbot offiziell auf.
Und drittens das Reichskonkordat.
10 Tage wiederum nach der Kehrtwende der Bischöfe, am 7. April 1933, bietet Vizekanzler Franz von Papen dem Heiligen Stuhl Verhandlungen über ein Reichskonkordat an. Soweit die Fakten. Fraglich ist nur, wie hängt das alles zusammen?
Ist das Ganze ein Kuhhandel gewesen? Das heißt, der Pacelli sitzt in Rom als Spinne im Netz, zieht die Fäden und sagt, gibst du Hitler mir das Reichskonkordat, gebe ich dir die Zustimmung der katholischen Partei zum Ermächtigungsgesetz und ich veranlasse die Bischöfe, dass sie die Verurteilung des Nationalsozialismus zurücknehmen.
So war es nicht, sagt Hubert Wolf. Der Theologe von der Universität Münster gilt als einer der besten Kenner der vatikanischen Geheimarchive.
Wenn man jetzt die Quellen in Rom anschaut, dann stellt man fest, der Pacelli, der natürlich ein gewiefter Diplomat ist, der sagt, was die deutschen Bischöfe und die deutsche Zentrumspartei gemacht haben, nämlich dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen und die Verurteilung des Nationalsozialismus zurücknehmen, hat mir doch die entscheidenden Karten für die Verhandlungen mit Hitler aus der Hand geschlagen. Die Trümpfe sind ja weg. Und insofern kann man sagen, faktisch hat es diesen Kuhhandel nicht gegeben. Auch wenn natürlich der Pacelli vielleicht bereit gewesen wäre, diesen Handel zu machen, aber dann eben mehr rausgeschlagen hätte für die Kirche.
Dass die deutschen Bischöfe vorpreschten, hat Pacelli sein Druckmittel genommen. Und sich gerecht, etwa da, wo es um die katholischen Verbände geht. Denn vor der Auflösung bewahrt werden nur rein religiöse Vereine. Und?
Es gelingt Pacelli eben nicht, was ursprünglich geplant war, eine Liste mit diesen Vereinen reinzuschreiben, mal zu sagen: Volksverein für das katholische Deutschland, religiöser Verein, katholischer Lehrerinnenverein, religiöser Verein und so weiter. Das heißt, die Nazis sagen nachher bei der Auslegung des Konkordats, ja, der Lehrerinnenverein hat was mit Bildung zu tun, das ist politisch, also nicht rein religiös. Und das heißt, am Schluss bleibt kein einziger katholischer Verein geschützt.
Mit einer Ausnahme, den Ministranten.
Denn bei denen kann man nun wirklich nicht mehr sagen, dass die irgendwas anderes tun, als der Liturgie dienen.
Tatsächlich werden die Vereinbarungen des Konkordats durch die Nazis fast vollständig ausgehöhlt.
Wir werden niemals dulden, dass im völkischen Staat sich irgendetwas über die Autorität dieses völkischen Staates stellt. Auch keine Kirche.
Viele katholische Schulen, auch Klöster, werden eben doch geschlossen, Gottesdienste gestört, Priester in Konzentrationslagern interniert, die katholische Jugendarbeit unterbunden. Allerdings, so Kirchenhistoriker Wolf,
bei allen Konkordatsverletzungen wird man doch sagen können, dass das Konkordat im Grunde genommen den deutschen Katholizismus vor der Gleichschaltung bewahrt hat.
zumindest was die innere Struktur der Kirche betrifft.
Natürlich hat Hitler nachher den Religionsunterricht abgeschafft, aber er hat nicht in die Organisation der Bischofsstühle, der Ordinariate eingegriffen.
Der Preis für diesen Erhalt der inneren Autonomie? Die völlige Entpolitisierung. Das Konkordat schreibt fest, kein katholischer Priester darf politisch aktiv sein.
Was übrigens bis heute gilt. Ein katholischer Pfarrer kann kein politisches Amt übernehmen, weder im Gemeinderat noch im Landtag noch gar im Bundestag.
1957 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Bundesländer haben zwar das Recht, etwa in Fragen der Schulgesetzgebung von den Bestimmungen des Konkordats abzuweichen. Im Grundsatz aber ist es weiterhin bindend. So etwa die Regelung, dass Religionslehrer an staatlichen Universitäten nicht von der Kirche selbst ausgebildet werden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind jetzt im Moment dabei, nach diesem Modell islamische Theologie an den Universitäten zu etablieren, um zu verhindern, dass da irgendwelche engstirnig ausgebildeten Leute künftig islamischen Religionsunterricht geben.
Unter Hitler mussten die Bischöfe dem Reich ihre Ergebenheit schwören. Heute heißt das Verfassungstreue. Dass sie verlangt wird, ist begründet in Artikel 16 des Konkordats. Hubert Wolf.
Ich finde es auch gut, dass ein Bischof einen Eid ablegt auf die Verfassung der Bundesrepublik. Dass völlig klar ist, es kann nicht von Seiten der Kirche her an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung rumgewurstelt werden, sondern der legt einen Eid darauf ab.
Manches am Reichskonkordat mag auch heute vernünftig erscheinen. Und trotzdem, besitzt das Festhalten am Konkordat nicht eine gefährliche Symbolkraft?
Ich verstehe natürlich so, die öffentliche Diskussion heißt immer, naja, wie kann ein Konkordat, das mit Hitler geschlossen worden ist, also mit diesem Wahnsinnigen, wie kann ein solches Konkordat heute einen Sinn haben?
Denn Verfassungstreue in einer Demokratie ist wünschenswert, politische Neutralität für den Seelsorger geboten. Die Kehrseite aber hat man nach 1933 erlebt. Die katholische Kirche schwieg zu den Verbrechen der Nazis, fast ausnahmslos, wo sie hätte reden müssen.
Es gibt eine Zurückhaltung, die natürlich gründet im Konkordat. Und insofern ist natürlich das Verhältnis katholische Kirche in Deutschland und Vatikan durch eine Sache einfach ganz eindeutig bestimmt, die heißt Shoah, die heißt Ermordung von 6 Millionen Juden.
Die zentrale, noch immer offene Frage dabei ist,
hat die katholische Kirche in Deutschland und hat der Vatikan ausreichend protestiert oder hat man aus Rücksicht auf den Konkordatspartner möglicherweise geschwiegen? Das ist der große Streit.
Er wird sich erst auflösen, wenn auch die Akten des Pontifikats Pius XII., des Pacelli-Papstes 1939 bis 1958, endlich einsehbar sind.
Etwa 200.000 Schachteln. Die sind im Wesentlichen vorbereitet. Und ich denke, es ist dringend Zeit, dass sie zugänglich werden.
Benedikt XVI. Hatte die Öffnung versprochen, dann trat er zurück. Weshalb so viele Fragen noch immer ungeklärt sind.
Was wusste der Papst wann über Auschwitz? Hat er intern überlegt zu protestieren? Es gibt ja in den Erinnerungen seiner Haushälterin diese berühmte Stelle, er habe einen flammenden Protest vorbereitet gehabt, aber nach dem Protest der holländischen Bischöfe, aufgrund von dem dann die Deportationszahlen von Juden, auch getaufter Juden in Holland gestiegen sind, habe er das Ganze verbrannt. Das würde man doch mal gern wissen.
Auf den Punkt gebracht, was erfuhr Pius XII. Auf welchen Kanälen wann über den Holocaust? Wie wurde darüber am Heiligen Stuhl diskutiert und wie reagiert oder eben nicht?
Ich glaube schon, dass diese Bestände von 39 bis 58 die Frage nach dem Wissen und dem Handeln des Vatikans ein für alle Mal klären.
Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Diese Entscheidungsfindung im Vatikan, die kann man eigentlich anhand der Quellen, wenn sie denn zugänglich werden, sehr genau nachvollziehen. Und das würde ich gerne tun, zusammen mit jüdischen Kollegen.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Unterzeichnung des Reichskonkordats zwischen Deutschland und dem Vatikan am 20. Juli 1933. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.